Triggerwarnung. Dieser Podcast behandelt Themen aus dem Vollzugsalltag, wie Gewalt und Selbstverletzung, welche einige Menschen möglicherweise als verstörend oder belastend empfinden. Falls dir dieses Thema schwerfällt, höre dir den Podcast besser nicht oder nur gemeinsam mit einer Vertrauensperson an.
Viele haben natürlich auch keine Ahnung von dem, was ich da tue und mit welchen Fragestellen und Problemen ich da befasst bin. Weil was da so hinter den Mauern passiert oder hinter den Zäunen, das ist eine abgeschottete Welt. Das weiß draußen niemand.
Hallo und herzlich willkommen zur 6. Folge der stationären Aufnahme, dem Podcast von Doktari. Auch heute tauchen wir wieder ein in das Universum Krankenhaus und nehmen dich mit in eine spannende Welt, in der besondere Menschen Besonderes leisten. Wie fühlt es sich an, Teil dieses Universums zu sein? Wie sieht der Arbeitsalltag aus? Was sind die großen Herausforderungen und welche schönen Momente gibt es in dieser Welt, die vor allem von Krankheiten bestimmt wird? All das versuchen wir herauszufinden im Gespräch mit Doktari-Fachkräften, mit Ärztinnen, Ärzten und Pflegekräften. Ich bin Nils Zeitzinger und ich bin mega gespannt auf unseren heutigen Gast. Denn heute verlassen wir das klassische Krankenhaus und besuchen eine Berliner Strafvollzugsanstalt. Hier arbeitet Tim als Arzt für Innere Medizin. Tim hat eine Ausbildung zum Krankenpfleger gemacht und auf Reisen in Südostasien die Entscheidung gefasst, Medizin zu studieren. Mit 43 hatte er seinen Facharzt in der Tasche und ist dann in den Strafvollzug gegangen. Warum er sich für diesen besonderen Arbeitsplatz entschieden hat und wie die Arbeit hinter Gittern aussieht, das wird er uns nun selbst berichten. Und der Mann hat viel zu erzählen, denn er ist bei Doktari der dienstälteste Arzt mit den meisten Einsatztagen. Und damit auch genug der Vorrede, ich hole ihn mal in unser Sprechzimmer.
Dr. Tim Ärmel, bitte ins Sprechzimmer, Podcastaufnahme.
Hallo Tim, willkommen in der stationären Aufnahme. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo Nils. Ich freue mich auch sehr.
Tim, ich habe richtig, richtig Bock auf unser Gespräch. Und bevor wir in die Tiefe gehen, es ist bei uns mittlerweile gute Tradition, dass wir unsere Gästinnen und Gäste mit einer Anamnese, einer Schnellfragerunde hier in der stationären Aufnahme begrüßen. Deshalb würde ich dir zu Beginn gerne 5 Fragen stellen mit der Bitte um 5 kurze Antworten. Bist du ready?
Ja, okay, schieß los.
Okay, dann legen wir direkt los mit Frage 1. Wie würdest du deinen Traumberuf beschreiben?
Also mein Traumberuf bedeutet mir sehr viel Selbstständigkeit in meiner Arbeit, sehr viel Entscheidungsspielraum in meiner medizinischen Tätigkeit, sodass ich für die Patienten eigentlich die bestmögliche Lösung finde und mit den Leuten sprechen kann, was tatsächlich ihr Problem ist. Das würde ich sagen.
Darauf kommen wir gleich auf jeden Fall noch in der Tiefe zu sprechen, denn das finde ich auch einen spannenden Punkt. Wir machen erstmal weiter mit Frage 2. Wer sind deine Heldinnen oder Helden?
Das ist sicherlich Michael Gorbatschow, würde ich sagen. Der hat mich damals tief beeindruckt mit seiner Perestroika und mit der Aufhebung der Teilung Deutschlands. Das ist sicherlich eins meiner Vorbilder. Und mein musikalisches Vorbild ist sicherlich Mark Knopfler mit seiner unglaublichen Gitarre.
Das finde ich gut. Ich bin großer Dire Straits-Fan. Spielst du selber auch Gitarre?
Ja, ich habe klassische Gitarre gespielt früher als Kind. Ich hatte 6 Jahre lang Unterricht und ab und zu nehme ich die Gitarre noch in die Hand.
Schön. Frage 3. Wofür bist du bei deinen Kolleginnen und Kollegen bekannt?
Ich glaube, dass ich ein sehr ausgeglichener Mensch bin, der versucht, auch im Team Lösungen zu finden und mit den Leuten zu sprechen. Ich glaube, dafür bin ich bekannt. Weniger jetzt für ungeduldige, schnelle Lösungen, sondern mir die Dinge immer anschauen und mit den Leuten sprechen.
Oh, dazu passt auch sehr gut Frage 4 für den ausgeglichenen Tim. Was treibt deinen Blutdruck in die Höhe?
Oh, mein Blutdruck treibt auf jeden Fall in die Höhe, wenn ich morgens in die Anstalt komme und da blinken schon die Sirenen und dann heißt es Anstaltsalarm und ich bin noch nicht mal richtig da und es heißt medizinischer Notfall und ich komme rein in die Anstalt und muss sofort agieren. Das treibt meinen Blutdruck in die Höhe.
Ja, nachvollziehbar. Und damit kommen wir schon zur letzten Frage unserer Anamnese, Tim. Wo würdest du lieber arbeiten? Im turbulenten Emergency Room oder in der entspannten Schwarzwaldklinik?
Schwarzwaldklinik. Definitiv.
Das hätte ich jetzt gar nicht vermutet, ehrlich gesagt. Ich hätte jetzt eher auf Emergency Room getippt.
Na, ich weiß nicht. Vielleicht ist es auch eine Zeitfrage. Hätte ich vielleicht früher gesagt, ja, Emergency Room. Ich habe auch in meiner Doktari-Pause auch in Mecklenburg-Vorpommern auf einer Notaufnahme gearbeitet. Ja, so von Zeit zu Zeit, aber ich weiß nicht. Ich glaube, ich brauche das nicht mehr. Nee, ich finde es gut so.
Schön. Tim, dann lass uns jetzt mal ein bisschen mehr ins Detail gehen. Beginnen wir am Anfang. Wie hast du denn deinen Weg in die Medizin damals gefunden? Denn das darf ich schon spoilern, es hat eine Weile gedauert, bis du das erste Mal in einer Medizinvorlesung gesessen hast.
Oh ja, das hat gedauert. Ich habe eigentlich nach meinem Abitur zunächst mal nicht so genau gewusst, was ich jetzt machen soll mit meinem Leben. Damals war ja noch eine Wehrpflicht und wir hatten in Westdeutschland eben die Möglichkeit, den Wehrdienst zu verweigern. Das habe ich gemacht und bin dann über meinen Zivildienst, die Älteren werden es noch kennen, sozusagen in die Pflege gekommen. Ich habe zunächst in der Haustechnik gearbeitet, in einem Altenheim, in einem anthroposophischen Altenheim. Und das waren damals 20 Monate, die man da machen musste. Und bin dann nach einem Jahr in die Pflege gewechselt und bin dann zum ersten Mal in meinem Leben, ich war ja noch relativ jung, mit medizinischen Fragen sozusagen konfrontiert worden, mit Alten, mit Kranken, mit bedürftigen Menschen hatte ich zu tun. Und da habe ich eben auch gesehen, dass das eine sehr schöne und sinnvolle Arbeit ist, mit Kranken oder mit älteren Menschen zu arbeiten. Das hat mir gut gefallen.
Du hast eine Ausbildung dann gemacht?
Genau. Ich hatte damals eine Freundin kennengelernt, dort im Zivildienst, und die hatte dort eine Krankenpflegeausbildung angefangen und ich konnte mir das auch gut vorstellen und habe dann dort in Filderstadt in Stuttgart eine dreijährige Krankenpflegeausbildung gemacht und auch abgeschlossen.
Und wie ging es danach dann weiter?
Also ich wollte auch nicht sofort weiterarbeiten. Ich habe mich dann entschlossen zu reisen. Mhm. Zunächst mal, ich war ein halbes Jahr mit einem Rucksack unterwegs in Südostasien, in Thailand, Malaysia, cool. Indonesien, Singapur, und habe da auch viele interessante Erfahrungen gemacht und bin dann zurückgekehrt und habe dann eben nach einem halben Jahr, wir hatten uns dann aber getrennt, meine Freundin und ich leider, habe dann in Tübingen meine erste Stelle als Krankenpfleger angefangen, in der Tropenklinik dort, ein ganz kleines kirchliches Haus, weil ich das irgendwie auch spannend fand mit diesen Tropenkrankheiten und Infektionskrankheiten, Malaria-Behandlung und so weiter. Das fand ich jetzt gar nicht so weit weg. Und habe ich auch wieder eine Frau kennengelernt und wir hatten dann da zusammen gearbeitet. Und wir haben dann uns entschlossen, sie hatte damals Theologie studiert und das war dann auch nicht so das Richtige für sie. Wir haben dann beide irgendwann gekündigt und haben uns wieder mit dem Rucksack auf den Weg gemacht nach Indien. Und waren dann 3 Monate in Indien, sind durch Indien gereist und sind in verschiedenen religiösen Zentren gewesen und hatten da unsere Erfahrungen gemacht, die sehr prägend waren für mich, fand ich.
Das würde mich interessieren, Tim. Du hast ja schon auch quasi bei deinen 6 Monaten Rucksack durch Asien gesagt, du hast da spannende Erfahrungen gemacht. Was genau hast du denn da gesehen oder erlebt? Und inwieweit hat das dann vielleicht auch, sagen wir mal, deine Entscheidungen für den Karriereweg beeinflusst?
Also ich muss jetzt sagen, ich komme jetzt aus keinem besonders reichen Elternhaus, aber ich war doch, also es hat jetzt nichts gefehlt. Aber wenn ich sehe oder gesehen habe, wie Menschen mit ihrer Situation leben, umgehen, glücklich sind, auch mit ihren eigenen Krankheiten, das hat mich unglaublich beeinflusst und auch beeindruckt, muss ich sagen. Ich habe mich dann immer gefragt, was ist der Weg zum Glücklichsein? Also es gibt Leute, die machen das auf ihre Art und Weise und an jedem Ort, wo ich bin, machen das Leute anders. Hm. Und das ist das Spannende und das fand ich so ergreifend, dass es so viele verschiedene Wege gibt mit seinem Leben, mit seinem Glück, mit dem, was man hat oder auch nicht hat, umzugehen. Und das hat mich sehr beeindruckt, muss ich sagen. Gespräche in der Stadt oder auf dem Land oder Menschen, die am Straßenrand sitzen oder auch wohnen in Indien. Das fand ich so unglaublich einfach. Und das hat mich schon sehr geprägt, muss ich sagen.
Mhm. Dann gehen wir nochmal zurück in die Tropenklinik nach Tübingen. Da waren wir stehen geblieben. Wie bist du denn von dort dann in den Strafvollzug nach Berlin gekommen?
Ja, Das ist eine interessante Sache. Also ich habe gemerkt, dass die Pflege selbst ein schönes Thema ist, aber mir so in meiner Arbeit dann auch nicht ausreicht. Ich war so ein bisschen neugierig und wollte tiefer einsteigen in die Medizin. Und wir haben uns dann eben, meine damalige Freundin, mit der ich auch nach Indien gereist bin, und ich, wir haben uns beide eben fürs Medizinstudium dann beworben. Ja, und so bin ich dann zum Medizinstudent geworden. Und das war ist jetzt ein längerer Weg natürlich auch. Die Jahre als Medizinstudent, wo man eben auch sehr viel Schulmedizin sieht und ganz wenig Alternativmedizin. Das bedeutet natürlich auch viel Arbeit, viel Lernen, viel Sitzen, sich viel anschauen. Aber auch da, muss ich sagen, hat man natürlich seine Erfahrungen gemacht und es ist wieder ein ganz anderes Feld gewesen, als sich in irgendwelchen Ashrams in Indien über Gespräche und Meditation sozusagen zu erden oder sich wieder in Einklang zu bringen. Das ist natürlich auch eine ganz wichtige Sache. Das ist jetzt eine längere Geschichte natürlich auch von meinem Medizinstudium zum Gefängnisarzt. Da gab es viele Stationen natürlich dazwischen. Ich war in der Lungenklinik und habe dort 3 Jahre in der Lungenfachheilkunde gearbeitet. Ich habe in Pankow gearbeitet, auf einer kardiologischen Station und auf einer Gastroenterologie. Dort habe ich meinen Facharzt für innere Medizin noch gemacht und habe mich dann aber auch wieder parallel umgeschaut, was gibt es denn noch?
Also warst du dann demnach nicht so happy immer dort, wo du warst? Hast du immer dann so nach dem Meer gesucht oder nach dem Job, wo du sagst, der füllt mich dann richtig aus?
Ja, vielleicht. Ich habe auch überlegt, ob das so ist. Es war so ein bisschen, ich habe Hesse gelesen und da gab es dieses Gedicht, mir ist besser zu suchen und niemals zu finden, als mich eng und warm an das Nahe zu binden. Denn auch im Glücke kann ich auf Erden doch nur ein Gast und niemals ein Bürger werden.
Oh,
und
schön.
Das fand ich jetzt auch so schön irgendwie. Und ich habe dann auch Siddhartha gelesen von ihm. Vielleicht bin ich so ein kleiner Hesse, der immer auf der Suche ist. Das kann sein. Und ja, möglicherweise hat mich das dann dahin geführt.
Und dann bist du ja in den Strafvollzug gekommen. Wann und wie hat es dich dann genau dahin verschlagen?
Ja, das war eigentlich sehr spät, 2016 oder 2015. Ich hatte vorher über Doktari bereits einige andere Stellen angenommen. Eine Oberarztstelle in Bad Liebenwerder, in der Rheumaklinik oder auch in internistischen Kliniken. Und das war für mich halt immer so, dass ich dann wochenweise weg war von zu Hause. Das war eine Zeit lang okay, aber dann kam auf einmal das Angebot, im Berliner Vollzug zu arbeiten über Doktari. Und das war für mich deswegen auch attraktiv, weil ich eben zu Hause sein konnte und diese Arbeit dann eben auch von zu Hause machen konnte und musste da nicht mehr rumreisen. Und das habe ich erstmal ausprobiert, ob das was ist für mich, und bin dann offenbar dabei geblieben. Ja.
Der Suchende ist ein Stück weit angekommen, kann man sagen, ne? Ja, dann nehmen wir uns doch gerne mal mit, wie sieht denn dein Team und dein Arbeitsalltag aus da im Strafvollzug?
Also, wenn ich morgens auf den Parkplatz fahre, dann komme ich in die Justizvollzugsanstalt, wo ich jetzt aktuell auch die meiste Zeit eingesetzt bin. Das ist der geschlossene Männervollzug. Das ist eine Justizvollzugsanstalt in Brandenburg mit etwa 600 Inhaftierten. Ich komme da an, ich werde da eingeschleust, bekomme ein Funktelefon und einen Schlüssel. Ich laufe dann übers Gelände, das ist ein relativ großes Gelände und mehrere Gebäude, und schließe mich dann durch gefühlt 50 Türen, bis ich dann an die Arztgeschäftsstelle komme. Dort arbeiten 12 bis 15 Pflegekräfte im Dreischichtsystem, 24/7, 2 Ärzte. Die sind halt nur tagsüber da, eben aber nicht am Wochenende. Und dann logge ich mich ein in den Rechner. Ich kriege gesagt, was war in der Nacht, gab es Notfälle, gibt es Leute, die ich mir angucken muss. Verletzte, Ausgeführte, also ausgeführt bedeutet, die mussten nachts aus irgendwelchen Gründen zum Beispiel ins Krankenhaus gefahren werden, um die medizinische Situation zu beurteilen, oder mussten behandelt werden. Dann schaue ich mir an, wer ist krank von den Inhaftierten. Gibt es Leute, die ich mir sofort angucken muss? Haben Leute Fieber? Haben Leute entzündete, infizierte Wunden? Gibt es Krankmeldungen aus den Arbeitsbetrieben? Dort, wo ich bin, in dieser Haftanstalt, gibt es eben auch Arbeitsbetriebe. Und die Inhaftierten haben auch eine Pflicht zu arbeiten. Und wenn die Leute krank sind aus irgendwelchen Gründen, dann geben sie Zettel ab, Krankmeldungen. Das können manchmal mehr sein, manchmal weniger. Und dann schaue ich mir die Zettel durch und schreibe die Leute, weil ich die ja auch kenne, entweder eben so krank oder ich denke, ich muss sie sehen. Da müssen wir gucken, was ist da los mit ihnen. Das sind dann die Krankmeldungen. Dann muss ich schauen, sind Leute in den besonders gesicherten Hafträumen. Das sind dann Hafträume, die mit einer besonderen Ausstattung sind, wo eben keine Selbstverletzungen möglich sind. Kommt vor, dass da Leute aus irgendwelchen Gründen eben sein müssen und die müssen immer täglich vom Arzt gesehen werden, was auch richtig ist, ob es denen eben gut geht, ob die Medikamente brauchen. Wenn die sich zum Beispiel schon selbst verletzt haben, muss man auch nach den Wunden gucken. Muss da ein Psychiater gleich schauen? Müssen die vielleicht auch woanders hin? Oder sind die eben in diesen besonders gesicherten Hafträumen eben nicht mehr gut aufgehoben? Das muss ich dann eben auch beurteilen. Und da muss ich dann hin in die Häuser.
Darf ich da kurz nachhaken, Tim, weil ich das spannend finde, weil mir da die Vorstellung fehlt. Wie genau kann man sich denn so einen besonders gesicherten Haftraum vorstellen? Also was gibt es darin und was gibt es darin dann möglicherweise eben auch nicht?
Ja, der besonders gesicherte Haftraum, das sind also Zellen, die zum Beispiel eine Toilette haben, aus Metall angeschraubt am Boden. Es gibt keine Gegenstände, die man nehmen kann, also keinen Stuhl, keinen Tisch. Es gibt eine Matratze auf dem Boden, so eine Gummimatratze eben auch, die man nicht zerreißen kann. Es gibt kein Fenster, was man öffnen kann. Es gibt eine Klimaanlage. Es gibt eine Kameraüberwachung, wenn es notwendig ist, damit derjenige eben sich nicht doch selber verletzt oder damit man eben sieht, dass es ihm weiterhin gut geht. Es gibt keinen Fernseher. Was es gibt, das ist so ein Sitzsack oder so ein kleiner Hocker, wo er sich dann eben auch hinsetzen kann, damit er nicht die ganze Zeit auf dem Boden sitzen muss. Ja, ansonsten ist es halt eine 3x4 Meter große Zelle, die darauf ausgelegt ist, dass derjenige sich eben nicht selber verletzt und zum Eigenschutz werden die Leute dann dorthin verbracht.
Du hast ja schon ein paar Dinge jetzt aufgezählt, die du so machst. Gibt es denn bei euch auch sowas wie eine klassische Visite, wie man sie aus dem Krankenhaus kennt? Also werden alle Insassen regelmäßig untersucht oder geht das quasi nur auf Nachfrage?
Ja, also alle 600 Inhaftierten, die werden nicht regelmäßig untersucht. Das würden wir auch zeitlich gar nicht schaffen und das ist nicht vorgesehen. Es ist tatsächlich so, dass es eine regelmäßige Visite gibt. Wir haben da 3 Häuser. Und die Visiten sind so häuserweise an die Tage angehängt. Dann gibt es zum Beispiel den Dienstag, das ist dann Haus 1 oder 2. Und wir sammeln über die Woche dann die Anmeldungen dafür von den Inhaftierten. Die melden sich dafür an. Und wenn dann der Dienstag kommt, dann kommen eben alle Anmeldungen aus diesem Haus. Und dann werden diese Leute eben angeschaut. Und dann werden Entscheidungen getroffen über Medikamentenveränderungen oder müssen die vielleicht auch noch einem Facharzt vorgestellt werden, der auch regelmäßig zu uns ins Haus kommt oder die eben zu uns ins Haus kommen. Wir haben da verschiedene. Aber es ist tatsächlich so, dass das auf Vormeldersystem funktioniert und die Leute sich für die Visite anmelden.
Okay. Und macht ihr eigentlich auch Drogentests da?
Wir machen Drogentests nur aus medizinischen Gründen, wenn wir den Eindruck haben, derjenige ist schwer vigilanzvermindert, also im Bewusstsein so stark eingeschränkt, dass da eine Vergiftungsgefahr besteht, weil er eben auch noch andere Medikamente nimmt, dann machen wir Drogentests. Oder im Rahmen der Methadonsubstitution sind regelmäßige Drogentests eben vorgeschrieben, um den Beikonsum eben auch festzustellen. Aber wir machen keine Drogentests einfach mal so, um zu sehen, ob der jetzt was genommen hat. Das muss der Vollzug machen. Das ist keine medizinische Aufgabe.
Ich kann mir vorstellen, da ist ja immer was los. Hast du da so einen Arbeitsalltag im wahrsten Sinne des Wortes oder ist das so, jeder Tag ist völlig anders?
Ja, also es gibt schon so einen Alltag. Trotzdem ist jeder Tag anders. Das ist beides so. Es gibt eine Routine, natürlich mit diesen Visiten und diesem Vormeldersystem, wobei ich die Erfahrung gemacht habe, das kann sich von einer Sekunde auf die andere ändern. Stichwort Anstaltsalarm. Sowas kann immer passieren. Das können dann alles möglich sein. Schlägereien, akute medizinische Notfälle, Verbringungen in den BGH, die begleitet werden müssen. Also in den besonders gesicherten Haftraum ist die Abkürzung dafür. Also es gibt einen Alltag, aber es gibt auch starke Schwankungen sozusagen in dem, was getan werden muss.
Welche besonderen Erlebnisse oder Patienten haben dich denn geprägt oder sind dir besonders in Erinnerung geblieben, wenn du jetzt mal zurückschaust?
Es gab jetzt zum Beispiel einen medizinischen Notfall. Da ist ein gar nicht so alter Mann, 40, 45 Jahre, verlegt worden aus einer anderen Haftanstalt zu uns. und hatte am Vortag, am Nachmittag eben Brustschmerzen angegeben, die bereits, als er mir vorgestellt war, schon wieder vorbei waren. Er hatte schon ein Risikoprofil, er war starker Raucher, war sonst nie beim Arzt. Er war jetzt zwar beschwerdefrei, das EKG war auch unauffällig, aber ich habe ihm doch gesagt, zur Sicherheit sollte er verlegt werden ins Justizvollzugskrankenhaus, um den weiteren Verlauf bei eben Verdacht auf ein akutes Koronarsyndrom, so nennt sich das, eben weiter abzuklären. Das hat er abgelehnt, trotz meiner Bitte und meiner dauernden Ansprache. Und wir müssen es natürlich auch juristisch sauber machen. Ich habe ihn darüber aufgeklärt, dass das lebensgefährlich für ihn sein kann, wenn er das nicht tut. Ich habe ihn darüber aufgeklärt, dass es tödlich enden kann, wenn es zu einem Herzinfarkt kommt. Er hat mir das unterschrieben, dass er das auf eigene Verantwortung tut. Und dann ist er halt beschwerdefrei zurückgegangen in den Haftraum. Und am nächsten Morgen komme ich eben in die Klinik und finde diesen Mann als Notfall bei mir im Schockraum vor, am EKG mit einem Hebungsinfarkt. Und der ist vor meinen Augen dann bewusstlos geworden und reanimationspflichtig. Und trotz intensivster Bemühungen, auch noch mit dem Notarzt, ist er mir dann, er wurde zwar verlegt unter Reanimationsbedingungen, aber es sah schon nicht gut aus und er ist dann im Krankenhaus letztlich verstorben. Und das geht mir sehr nahe und ich bin da, das lässt mich immer dran denken und wenn Menschen kommen mit ähnlichen Symptomen, dass ich diese Symptome immer ernst nehme, auch bei jüngeren Menschen. Das lässt mich nicht los, das nimmt man mit und das sind auch wieder diese Art von Erfahrungen, die man macht und von denen vielleicht dann andere Patienten, die nach diesem Patienten kommen, eben auch profitieren.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass einen das lange und wahrscheinlich immer beschäftigt. Bist du denn grundsätzlich jemand, der die Arbeit dann auch auf der Arbeit lassen kann oder nimmst du die Dinge immer mit nach Hause?
Ich nehme nichts mit nach Hause, gar nichts. Ich lasse das immer bei der Arbeit. Das ist das Wichtigste, also meine oberste Regel, ich lasse das Private privat und die Arbeit lasse ich Arbeit. Und wenn ich dann die Anstalt verlasse, dann ist auch tatsächlich diese Arbeit dann auch beendet und dann bin ich Privatmensch.
Glaube ich, sehr gesund, das so zu handhaben.
Ja, ist auch die einzige Möglichkeit, dass man das jetzt tatsächlich über Jahre so macht. Also da kommen viele Dinge zusammen. Das sind nicht nur die medizinischen Fragestellungen, sondern tatsächlich auch viele juristische Fragestellungen, die dann an die Medizin herangetragen werden. Und das muss man einfach in der Anstalt lassen, sonst kann man diesen Beruf nicht lange machen.
Notfälle mit den Patienten sind ja das eine. Mich würde natürlich wahnsinnig interessieren, ob es für dich persönlich auch mal brenzlige Situationen gab. Also deine Patienten sind ja immerhin verurteilte Straftäter, da geht es ja wahrscheinlich nicht immer entspannt zu.
Nee, das ist tatsächlich so. Das kommt jetzt nicht so oft vor, aber das kommt vor und das ist auch schon vorgekommen, dass es eben Leute gibt, die in psychischen Ausnahmesituationen sind, die Bedienstete angreifen. Mich hat jetzt noch niemand angegriffen, aber es gab schon eben auch körperliche Auseinandersetzungen mit Bediensteten, die dann dazu geführt haben, dass derjenige im besonders gesicherten Haftraum war, dort aber leider nicht zur Ruhe gekommen ist, keine Medikamente abgenommen hat und dann leider fixiert werden musste. Und das ist eine sehr große Sache eben, die richterlich begleitet werden muss. Man muss wissen, dass die Möglichkeit, jemanden in Deutschland zu fixieren, den halt an Händen und Füßen auf dieser Matratze zu fesseln, sind sehr streng geregelt, zu Recht streng geregelt. Und es ist also so, dass höchstens 30 Minuten, wenn Gefahr im Verzug ist, bei ihm war das so, der hatte sich dann auch mit Fingernägeln und einer versteckten Rasierklinge weiter verletzt oder eben auch mit dem Kopf gegen die Wand gelaufen. Dann ist es halt so, dass zum Eigenschutz die BGH-Verbringung eben nicht mehr ausreicht, sondern dann muss eine Fixierung erfolgen. Und das ist in dem Falle passiert. Und es war sehr beeindruckend, dann wird tatsächlich eine Richterin angerufen, die kommt dann auch und spricht mit mir, mit den Vollzugsbeamten, geht in den BGH und spricht mit dem Fixierten und trifft dann eben die Entscheidung, gemeinsam mit dem Vollzug und mit mir, bleibt derjenige fixiert oder gibt es eine richterliche Anordnung, dass der jetzt aus der Fixierung raus muss. In dem Falle musste er bleiben.
Das wollte ich gerade fragen. Es ist ja wahrscheinlich dann öfter mal Gefahr im Verzug, dann muss man ja schnell handeln. Ne? Da kannst du ja das nicht vorher erst abklären mit den Richterinnen und Richtern. Das heißt, ihr dürft ihn fixieren, aber dann kommt eben jemand vom Gericht und sagt, er bleibt in der Fixierung oder er wird wieder entlassen aus der Fixierung.
Ja, genau, so ist das richtig. Also es wird über die leitenden Vollzugsbeamten und über die Teilanstaltsleitung, da gibt es gewisse Hierarchien, dann eben entschieden, da ist Gefahr im Verzug, der muss in die Fixierung. Aber es gibt also Anweisungen und Anleitungen, dass eben das maximal nach 30 Minuten ist, diese Fixierung tatsächlich zu lösen. Und in der Zeit muss ein Richter eben kommen. Und das ist oftmals ein Dilemma, weil in den 30 Minuten, das kann ja auch nachts passieren, da ist kein Arzt. Da gibt es einen Bereitschaftsdienst an Richter, einen richterlichen Bereitschaftsdienst, der dann versucht wird zu erreichen. Da ist dann Zeitdruck tatsächlich durch die Vollzugsbeamten. Und es gibt keinen Arzt vor Ort, der hingehen kann und vielleicht versuchen kann, als neutrale Person. Es ist ja auch so, die Vollzugsbeamten und der Fixierte, die haben ja in dem Moment einen Konflikt. Und der Arzt oder die Pflegeperson wird dann häufig zum Glück als neutrale Vermittlerperson von beiden Seiten eben wahrgenommen und kann versuchen, da jetzt eben auf denjenigen einzuwirken, dass man ihn nach einer gewissen Zeit eben doch aus der Fixierung rausnehmen kann.
Und du sagst diese 30 Minuten, wie lang darf denn, wenn der juristische Segen dann da ist, jemand in der Fixierung bleiben?
Meines Wissens kann die Anordnung für 24 Stunden passieren. Da bin ich mir nicht genau sicher. Es gibt dann tatsächlich einen richterlichen Beschluss, der dann vorliegt, schriftlich, wo der auch dann nochmal gesehen werden muss nach einer gewissen Zeit richterlich. Und da muss natürlich in der Zeit alles getan werden, um den aus der Fixierung rauszubekommen.
Ist ja schon eine gute Sache, ne, dass das auch so strenge Auflagen da gibt. Ich habe da Bilder im Kopf, wahrscheinlich nur aus alten Filmen, die aber ziemlich furchtbar sind. Und es ist schon auch gut, dass man dann dort, finde ich, da juristisch ganz, ganz genau vorgeht, damit da eben nicht so eine Willkür dann Einzug hält.
Ja, genau, das sehe ich auch so. Es ist natürlich auch so, dass die Krankenabteilungen, auch diese BGHs und der ganze Vollzug auch regelmäßig begangen werden von Kommissionen. Es gibt eine Anti-Folter-Kommission von der Europäischen Kommission, die sich die Gefängnisse in der EU eben auch anschaut. Auch zum Beispiel der BGH wird dann regelmäßig angeschaut und da hat sich dann eben auch, um jetzt mal das Beispiel zu nennen, dass man den Leuten dann eben auch in den besonders gesicherten Hafträumen trotzdem eben auch eine menschenwürdige Umgebung zusichert. Und da gibt's jetzt zum Beispiel auch, da war bis vor kurzem eben kein Stuhl drin, da war nur die Matratze. Und ein Stuhl war eben zu gefährlich, weil er eben auch zerlegt werden kann oder eben als Waffe benutzt werden kann. Deswegen gibt's da jetzt eben so eine Art Sitzsack, der nicht zerrissen werden kann, aber eben wo die Leute sich eben auch hinsetzen können und müssen dann nicht die ganze Zeit auf der Matratze sitzen. Das ist auch eine gute Sache. Aber letztlich ist es natürlich auch wichtig, dass eine BGH-Verbringung natürlich auch immer für den Inhaftierten eine besondere Situation ist. Er ist abgeschirmt von seinen Freunden, er hat kein Fenster, was er öffnen kann, er hat keinen Fernseher, er ist isoliert, das muss man auch sagen. Und es ist natürlich auch ganz richtig, dass den täglich ein Arzt oder eine Pflegeperson sehen muss, um auch zu beurteilen, geht es dem gut da drin, ist das immer noch angemessen. Es gibt ja auch viele Menschen, die psychische Erkrankungen haben und da muss man einfach auch darauf achten, dass so eine Isolation vielleicht diese angespannte psychische Situation vielleicht sogar noch verschlimmert.
Glaube ich sofort. Diese Fixierung ist ja jetzt eine Maßnahme, um die Patienten vor sich selbst zu schützen, aber ja auch, um euch zu schützen. Das heißt, die Ärztinnen, Ärzte und Pflegekräfte. Gibt es denn sonst noch Maßnahmen, um deine, um eure Sicherheit zu garantieren?
Ja, also wir machen diese Häuservisite nie alleine. Wir sind immer zu zweit, schon auch aus forensischen Gründen, auch um einen Zeugen zu haben für unser Gespräch. Aber auch die Präsenz von zwei Leuten im Raum oder drei Leuten schafft schon eine gewisse Atmosphäre, die notwendig ist, einfach um den Respekt aufrechtzuerhalten. Das ist ein Arztbesuch. Das ist klar, dass wenn ich Nein sage zu irgendwas oder wenn ich dem nicht zustimme, dass das dann eben auch akzeptiert wird. Und natürlich haben wir dann auch dieses Funktelefon mit einer Alarmfunktion. Das steht dann immer auf dem Tisch. Die Türen bleiben offen, sodass, wenn irgendwas vorfallen sollte, kann man immer rufen und dann kommen eben auch die anderen Pflegekräfte vorbei.
Mal eine ganz blöde Frage. Tragt ihr Waffen, also die Ärztinnen und Ärzte?
Nein, wir tragen keine Waffen. Wir haben keine Waffen. Auch das Vollzugspersonal in der Anstalt trägt keine Waffen. Die sind ausgebildet an Waffen und die müssen auch regelmäßig an Waffentraining teilnehmen. Auch das Pflegepersonal muss an Waffentraining teilnehmen, aber wir tragen in der Regel keine Waffen.
Also wenn ich daran denke, was auch dir so passieren könnte, drängt sich mir total die Frage auf, wie reagieren denn die Leute, wenn du ihnen von deinem Beruf erzählst? Also schütteln die da mit dem Kopf und sagen sich, oh Gott, wie kann man nur? Oder was sind so die Reaktionen, die du da erhältst?
Ja, ist schon zum Teil so. Also viele haben natürlich auch keine Ahnung von dem, was ich da tue und mit welchen Fragestellen und Problemen ich da befasst bin. Die sind dann erstmal auch neugierig. Auch ärztliche Kolleginnen und Kollegen sind neugierig, was ich da so mache. Weil was da so hinter den Mauern passiert oder hinter den Zäunen, das ist eine abgeschottete Welt. Das weiß draußen niemand. Das können sich Leute nicht so vorstellen. Ich habe einen guten Hausarztfreund, mit dem ich mich regelmäßig treffe und er mir aus seinem Alltag erzählt und ich aus meinem. Und das ist so interessant. Neulich wieder habe ich ihn getroffen, da haben wir auch wieder gesprochen über jemanden. Ich habe hier so einen Patienten gehabt, der lag bewusstlos in der Küche und hatte offensichtlich einen Krampfanfall. Erstmal habe ich gesagt, was könnte das sein? Das könnten vielleicht auch Drogen sein, die er genommen hat. Und da sagte, das wäre nie sein erster Gedanke. Wenn er als Notarzt irgendwo hinkommt, denkt er doch nicht sofort an Drogen, sondern der hat einen Krampfanfall, der hat einen Herzinfarkt, der hat einen Schlaganfall oder so oder Unterzuckerung. Bei mir ist es, wenn ich da hinkomme in so einen Haftraum, in die Küche, dann ist es bei mir erstmal wieder, der hat Drogen genommen. Und so sind die Dinge so unterschiedlich in der Wahrnehmung. Und man braucht einige Zeit, um so ein inneres System zu finden, was ist wahrscheinlich, was ist möglich, was ist weniger wahrscheinlich. Und die Leute draußen und auch die ärztlichen Kolleginnen und Kollegen sind schon sehr interessiert und neugierig über das, was ich mache. Aber sie sagen auch, das ist aber eine harte Arbeit, was du da machst. Ich glaube, ich könnte das nicht.
Empfindest du das auch so? Würdest du sagen, das ist eine harte Arbeit?
Ich empfinde das als eine sehr schöne Arbeit und eine sehr abwechslungsreiche Arbeit. Wahrscheinlich die abwechslungsreichste Arbeit, die ich bisher gemacht habe, weil die so vielseitig ist. Auf so ganz vielen Gebieten werde ich medizinisch tätig, chirurgisch, psychiatrisch, internistisch, seelsorgerisch. Ich habe so viele Bereiche, die ich abdecken muss. Ich mag das sehr. Ich empfinde das nicht als anstrengend.
Ich glaube schon, dass man da, sagen wir mal, auf eine gewisse Art und Weise auch ticken muss oder drauf sein muss, ne, um das zu machen. Du hättest es dir ja auch irgendwo im Krankenhaus bequem machen können, also bequem sehr in Anführungszeichen. Wir wissen ja auch, was da los ist, aber es ist ja schon nochmal ein anderes Feld, in dem du da tätig bist. Wie würdest du denn grundsätzlich so deine Einstellung zum Arztberuf beschreiben? Also was bist du für ein Arzt, Tim?
Also ich sagte ja zu Beginn schon, dass mir ein eigenständiges Arbeiten sehr wichtig ist, dass ich mir den Patienten anschaue und versuche, da eine Lösung zu finden oder Möglichkeiten zu finden, ihm oder ihr zu helfen. Ich hatte im Krankenhaus, weil du das ansprichst, jetzt nicht so das Gefühl, dass ich so eigenständig arbeiten konnte, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich war immer in so ein hierarchisches System integriert, wo ich als Teil einer Kette so funktionieren musste. Und es gab immer Vorgaben, es gab kurze Liegezeiten, es gab Rahmenbedingungen, in denen Patientinnen oder Patienten eben ganz schnell wieder gehen mussten, durchgeschleust werden mussten. Es mussten Untersuchungen gemacht werden in kurzer Zeit, um eben möglichst effektiv zu arbeiten. Das war alles keine für mich befriedigende Arbeit. Also ich habe das gemacht und es hat auch funktioniert irgendwie, aber das war nicht das, was ich wollte. Und deswegen, wo du jetzt sagst, irgendwie ich bin angekommen, glaube ich schon, dass das so ist. Vorher hatte ich nie das Gefühl, das habe ich jetzt.
Weil du gerade die Umstände, sagen wir mal, im Gesundheitssystem schon ein bisschen anschneidest. Wie siehst du denn grundsätzlich unser Gesundheitssystem? Alles tipptopp oder wo siehst du Potenzial für Verbesserung?
Also ich sehe Verbesserungsmöglichkeiten darin, dass die Arbeit der Hausärztinnen und Hausärzte gestärkt wird, aufgewertet wird, in dem Bereich eben auch ohne Apparate und ohne technisch-diagnostische Mittel, die dann honoriert werden, sondern eben auch im Bereich der sprechenden Medizin. Die kommt in meinen Augen viel zu kurz. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, dass man mit den Leuten spricht und nicht pro Patient irgendwie nur 3 Minuten Zeit hat. Und in den 3 Minuten muss irgendwas gemacht werden, muss irgendeine Diagnostik erfolgen und dann hetzt man zum nächsten Patient, weil sonst hat man seine Budgetleistung überhaupt nicht ausgeschöpft. Das ist nicht das.
Sprechende Medizin finde ich eine sehr schöne Formulierung. Ist das ein anerkannter Fachbegriff oder ist das eine Eigenkreation?
Nee, es ist keine Eigenkreation. Ich habe das gelesen. Es ist ein Inhaftierter gekommen mit einem bestimmten medizinischen Wunsch. Das möchte ich hier nicht sagen, aber der hatte einen Attest mitgebracht von einem Hausarzt. Und dieser Hausarzt war wohl eben auch Alternativmediziner. Und er hat seinen Stempel unterschrieben mit Facharzt für Innere Medizin, / sprechende Medizin. Das ist jetzt kein feststehender Begriff und auch sicherlich keine zusätzliche Weiterbildung, soweit ich weiß. Aber ich fand den eigentlich ganz schön, diesen Begriff.
Es sollte ein feststehender Begriff werden, wenn du mich fragst. Finde ich sehr, sehr schön. Und ich bin da völlig bei dir, auch wenn nur aus der Ferne, aber ein bisschen mehr Zeit für die Patienten wäre wahrscheinlich hier und da nicht das Schlechteste, weil wir wissen ja, dass allein diese Zuwendung und dieses auch mal Zuhören und eben nicht rein und raus und die Patienten müssen sich zwangsläufig wie Nummern fühlen, das kann ja nicht so gut sein.
Ja, ich habe auch den Eindruck, gerade also in dem Arbeitsbereich, in dem ich jetzt bin, ist es vielleicht noch mal wichtiger als jetzt in einem Krankenhausbetrieb, wo jetzt eben Zahlen her müssen in der Funktionsdiagnostik. Vielleicht hat mich der Weg dorthin geführt, weil ich eben auch für mich gespürt habe, dass eben dieses andere, dass das nicht meins ist. Und ich glaube einfach, dass das viel wichtiger ist als das, was wir bisher machen. Und meiner Meinung nach sollte da mehr Fokus drauf gelegt werden.
Wir haben es schon gesagt, du bist der dienstälteste Arzt bei Doktari. Tim, herzlichen Glückwunsch zu diesem Titel. Das muss man ja auch erstmal schaffen. Wie fällt denn jetzt so dein Zeitarbeitsfazit aus? Also du bist ja durch Doktari quasi dorthin gekommen, wie du jetzt bist. Wie würdest du das so bewerten? Also einfach grundsätzlich diese Art und Weise, sich eben auch über Doktari vermitteln zu lassen.
Also wenn ich mich recht zurückerinnere, war das in der Zeit 2010 bis 2011, wo ich gerade meinen Facharzt gemacht habe, der Facharzt für innere Medizin. Da war ich in einem Krankenhaus in Pankow. Und das war dann auch so eine Umbruchphase, würde ich das vielleicht nennen, wo ich mich einfach auch umorientieren musste oder neu orientieren musste. Ich war jetzt eben kein Assistenzarzt mehr, ich war jetzt eben Facharzt. Und da war eben auch so ein bisschen die Frage für mich, was fange ich jetzt mit meinem Facharzt an, beziehungsweise mit meinem erworbenen Wissen, wo möchte ich das denn einsetzen? In dieser Klinik, in der ich jetzt eben war oder eben noch sein werde die nächsten Jahre? Oder gibt es vielleicht jenseits von dem, was ich jetzt bis jetzt gelernt habe, noch andere Dinge, die interessant sind, wo ich mein Wissen eben auch anwenden kann auf eine ganz andere Art und Weise? Und da habe ich mich auch umgeschaut und bin über Zeitarbeitsfirmen gestolpert im Internet. Das war damals noch gar nicht so gang und gäbe, dass Ärzte eben auch diesen Weg beschreiten konnten. Das war damals nicht so selbstverständlich. Als ich meine ersten Vermittlungen bekam, war das für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Krankenhäusern auch neu. Und man ist meiner Person auch neugierig bis manchmal eben auch skeptisch begegnet. Und mittlerweile hat sich das aber auch gelegt und Zeitarbeit, medizinische Zeitarbeit, sowohl was die Pflege angeht, eben auch was den ärztlichen Teil angeht, wird als völlig normal angesehen.
Also würdest du deinem jüngeren Ich dann auch heute noch raten, ja, geh diesen Weg, mach das mit der Zeitarbeit?
Also ich, ohne Werbung machen zu wollen für Doktari, aber ja, ich fände das eine sehr schöne Sache. Sich unverbindlich, das muss man ja auch sagen, das ist nicht verbindlich, das sind kurze Arbeitsverträge, die Möglichkeit, sich in wenigen Jahren viele Dinge anzuschauen, das würde ich auf jeden Fall unbedingt jedem raten und jeder.
Schön. Und das ist ja wahrscheinlich auch was, was man grundsätzlich jungen Ärztinnen und Ärzten raten kann, einfach ein bisschen auf den Bauch auch zu hören, was du ja offensichtlich auch gemacht hast. Und ja, wenn man zufrieden ist, dort vielleicht auch einfach mal zu bleiben, wo man ist, ne? Also ist das was, wo du sagen würdest, das sollte man beherzigen? Oder was würdest du sonst jungen Menschen mit auf den Weg geben, die sich mit dem Gedanken tragen, ihr Glück auch in der Medizin zu suchen?
Ja, also ich würde denken, dass die Leute sich zunächst mal nicht so früh festlegen, dass sie sich ausprobieren im Medizinberuf. Schon eigentlich, dass sie die Facharztausbildung so ein bisschen als Gesellenjahre auch verstehen und sich durchaus die Zeit nehmen, sich verschiedene Dinge eben auch anzuschauen und auch zu gucken, wo fühlt man sich wohl. Es hängt ja auch sehr viel davon ab, mit welchen Menschen ist man dann in dem Moment umgeben. Hat man eine starke ärztliche Führungsperson, die einem viel sagt, die einem inspiriert, dass man sagt, so möchte man sein. Sowas kann ja auch sehr, sehr wichtig werden für jemanden. Und dann kann es tatsächlich sein, dass die Entscheidung, Arzt zu werden, auch von einer einzelnen Person vielleicht abhängt.
Ja, das stimmt wohl. Tim, es ist super interessant, mit dir zu sprechen, wirklich. Ich könnte gefühlt noch stundenlang mit dir schnacken, aber es wird Zeit, mein Lieber. Es wird Zeit für unseren Notfallkoffer.
Okay.
Besser gesagt für deinen Notfallkoffer. Warte, ich muss ihn kurz holen. So, da ist das Ding. Tim, du weißt, was dich jetzt erwartet. Zum Abschluss unserer Sprechstunde würde ich dich bitten, mir zu sagen, welche drei Dinge dürfen bei deinen Einsätzen niemals fehlen? Welche drei Dinge kommen in deinen ganz persönlichen Notfallkoffer? Was wäre das Erste?
Das Erste wäre natürlich ein Medikament zum Sedieren. Das ist Diazepam oder noch schneller wirksam Tabor unter die Zunge am besten. Das wirkt dann innerhalb weniger Minuten. Das ist, müssen Sie nicht mal schlucken. Das ist dann wahrscheinlich das erste Mittel und das darf auf jeden Fall nicht fehlen. Das muss mit Tabor oder Diazepam.
Okay, check. Was ist Nummer zwei? Was packst du sonst noch in deinen Notfallkoffer?
Das zweite wäre ein Antipsychotikum, wahrscheinlich Olanzapin, auch unter die Zunge.
Und Nummer drei, was landet als drittes im Koffer?
Steristrips. Steristrips sind, wenn du das nicht weißt, Das sind sterile Streifen, die man, ohne denjenigen nähen zu müssen, eine Wundversorgung macht. Praktisch Wunden verschließen mit so sterilen Klebestreifen. Sowas kommt eben auch vor, dass ich, da habe ich eben keine Zeit zu nähen oder wenn die Wunde sehr groß ist, dann kann derjenige auch nicht ausgeführt werden. Dann wird die Wunde mit Steristrips versorgt. Die gibt es in allen Größen und Breiten. Und sowas muss auf jeden Fall in meinen Notfallkoffer.
Ein schöner Koffer, Tim. Vielen, vielen Dank fürs Packen. Und damit packen wir es nun auch. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit und deine offenen Worte. Es war mega spannend und sehr, sehr angenehm mit dir. Ich und wir wünschen dir alles, alles Gute für die Zukunft, Tim. Das ist dein Applaus, also den musst du dir jetzt vorstellen. Aber ich höre sie förmlich, unsere Hörerinnen und Hörer,
Ja,
die applaudieren Dankeschön, und sich denken, cooler Typ. Tausend Dank, Tim, fürs Dabeisein.
Dankeschön, Nils. Danke. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, wir hören uns irgendwann mal wieder. Bis dann.
Das wäre sehr schön, Tim. Und ein Riesendankeschön geht auch an dich fürs Dabeisein. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns auch beim nächsten Mal wieder bei der stationären Aufnahme hören. Abonniere gerne unseren Kanal, dann kannst du keine Episode verpassen und empfehle uns gerne weiter. Mit dem Zusatz, die stationäre Aufnahme gibt es überall zu hören, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich aufs nächste Mal und wünsche dir bis dahin alles Gute und vor allem beste Gesundheit. Ciao, ciao.